SRF 2 Kultur.
Fotografie boomt. Veranstaltungen und Plattformen schießen wie Pilze aus dem Boden. Seit 2005 gibt es eine alljährliche Ausstellung in der Zürcher Markhalle. Die diesjährige Ausgabe heißt schlicht Foto 13. Nach Angaben der Veranstalterin, der Entertainment AG Blofeld, ist die Foto inzwischen die größte Werkschau für Fotografie in der Schweiz und die mehrtägige Veranstaltung wird mit großen Namen wie dem Schweizer Magnum-Fotografen René Bury oder seinem New Yorker Kollegen Bruce Gilden. Sarah Herwig hat mit Kunstredaktorin Barbara Basting über die Foto 13 gesprochen.
Barbara Basting, was bekommt man denn von diesen großen Namen an der Foto 13 zu sehen?
Nur die Bilder, die Sie im Abendprogramm bei Ihren Vorträgen zeigen, denn in der eigentlichen Werkschau sind Sie gar nicht vertreten. Dort präsentieren 120 Fotografinnen und Fotografen aus der Schweiz ihre, wie es im Pressetext heißt, schönsten Bilder aus dem vergangenen Jahr.
Stimmen Sie mit dem nicht überein? Sie klingen etwas ironisch.
Ja, durchaus. Denn für mich ist das Hauptproblem dieser Werkschau, die eigentlich auch eher eine Art Vermittlungsmesse ist, dass beim Rundgang überhaupt nicht ersichtlich ist, welchen Kriterien die Auswahl folgt.
Aber irgendjemand muss ja diese Auswahl getroffen haben.
Ja, die liegt hauptsächlich bei der künstlerischen Leiterin, der 32-jährigen Naomi Gamliel. Allerdings hat sie sich bisher in Fotokreisen, soweit ich weiß, keinen Namen gemacht. In der Medienmitteilung steht dann, sie sei Künstlerin, Performerin, Modedesignerin, Illustratorin, Artbuyerin, Stylistin, Kostümbildnerin, Ausstatterin und Bühnenbildnerin. Also sie hat schon sehr viel gemacht offenbar. Und als Co-Kurator fungiert Andreas Wilhelm. Der ist Gründer und Geschäftsführer der Bild- und Fotografenagentur 13 Foto AG und der war mehrere Jahre Bildredaktor beim Zürcher Tagesanzeiger. Und für diese ganze Werkschau kann sich im Prinzip jedermann bewerben, der bereit ist, die Einschreibegebühr und die Standgebühr zu bezahlen.
Und was sieht man denn nun ganz konkret an der Foto 13?
Man sieht ein für meine Begriffe vor allem ziemlich verwirrendes Durcheinander, so ungefähr alles, was derzeit an fotografischen Bildsprachen und Photoshop-Bearbeitungsweisen geläufig ist. Es sind da professionelle Fotografen ebenso wie Amateure vertreten. Und auch stilistisch gibt's alles von der klassisch anmutenden, sozial engagierten Schwarz-Weiß-Reportage bis zu wilden Studio-Mode-Inszenierungen und von der durchgestylten Werbefotografie bis zu ziemlich peinlichem Kalenderkitsch. Und diese Fotografien werden auf Styroporblöcken liegend präsentiert, was für die Betrachtung besonders der größeren Formate gar nicht ideal ist und auch nicht gerade von besonders großem Respekt gegenüber diesen Arbeiten zeugt. Denn parallel ist ein Loungebetrieb mit Musik im Gang und das Publikum drängelt sich zum Teil mit Getränken an den Fotos vorbei.
Sie klingen nicht gerade begeistert, aber das Publikum strömt offenbar. Wie erklären Sie sich das?
Wie schon zu Beginn gesagt, Fotografie ist ja ein enorm populäres und auch sehr zugängliches Medium. Und dieser soziale Aspekt scheint mir enorm wichtig. Er ist auch gar nicht zu verachten. Und die Foto 13 funktioniert natürlich auch gut als Kontaktbörse, habe ich mir sagen lassen. Sicher spielt auch eine Rolle, dass die Veranstaltung geschickt getimt ist zu Beginn des Jahres. Da läuft sonst in der Kunst nicht so viel. Und da bekommt man auch leichter Aufmerksamkeit in den Medien, zumal die Veranstalter diese großen Namen wie René Bury, Bruce Gilden oder Alberto Venzago geschickt als Köder benutzen. Ich finde das aber schon sehr problematisch, denn meinem Urteil zufolge ist die Kluft zwischen diesen Namen und dem allergrößten Teil dieser Werkschau doch beträchtlich.
Die Werkschau Foto 13 ist noch heute und morgen in der Mark Event Hall in Halle in Zürich zu sehen. Heute Abend mit dem Auftritt des Schweizer Magnum-Fotografen René Bury, morgen Abend Steve McCurry. Mama, darf ich spielen gehen? Dieser Satz bedeutet heute nicht unbedingt, dass das Kind unbedingt auf den Fußballplatz will. Der Computer ist wohl eher das Ziel. Welche Herausforderungen die Erziehung in Zeiten des Internets für Eltern mit sich bringt, die ohne digitale Spielplätze aufgewachsen sind, beschreiben Tanja und Johnny Häusler in ihrem Buch Netzgemüse – Aufzucht und Pflege der Generation Internet. Es liest sich wie eine Gegenstimme zu den aufregenden Warnungen, die der Buchmarkt sonst zu diesem Thema zu bieten hat, meint Irene Grüter.
Der Tisch ist gedeckt, das Essen fertig, die Eltern haben schon zweimal gerufen und der Sohn kommt immer noch nicht. Denn wenn er jetzt das Computerspiel abbricht, verliert er sämtliche Punkte. Deshalb muss er, laut eigener Aussage, Nur noch schnell die Stormtrooper klar machen und mit dem X-Wing Fighter abhauen, dann erst kann er sich an den Mittagstisch setzen. Müssen Eltern für sowas Verständnis haben? Ja, findet das Autorenpaar Tanja und Johnny Häusler. In ihrem Buch Netzgemüse schildern sie Szenen aus dem Familienalltag mit ihren beiden Söhnen und ihren Versuch, gemeinsam Lösungen zu finden bei computerbedingten Konflikten. Und das gelingt nur unter der Voraussetzung, so Tanja Häusler,
dass Eltern sich dem Thema unbedingt öffnen. Nicht erzwungen, nicht in irgendeinem Volkshochschulkurs, in dem man sich irgendwelche Programme aneignet, sondern eher, dass man sich kulturell dem Thema öffnet und guckt, was ist das eigentlich für eine Welt, in die unsere Kinder dort hineinwachsen. Lass mal gucken, was machen die denn da und was ist denn da möglich?
Die Autoren plädieren dafür, das Internet als selbstverständlichen Teil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zu begreifen und sie dabei zu begleiten, wenn sie darin ihre ersten Schritte tun. Doch wie sollen Eltern diese Erziehungsaufgabe wahrnehmen, wenn sie womöglich weniger von der Materie verstehen als ihre Kinder?
Ich glaube, dass diese Unsicherheit ganz viele Eltern eher dazu treibt, zu sagen, wir lassen es bitte aus. Ich möchte kein Internet, ich möchte kein Facebook und ich möchte auch keine elektronischen Spiele in unserem Haushalt, weil wer weiß, wozu das führt.
Keine kluge Haltung, findet das Autorenpaar. Denn da Kinder heute auf jeden Fall mit der digitalen Welt in Berührung kommen, sei es wichtig, den Umgang mit ihr von Grund auf zu üben. Zum Beispiel, indem man gemeinsam über Themen im Netz recherchiert, vielleicht sogar einen Eintrag auf Wikipedia zusammenschreibt und sich anschaut, was YouTube außer Spaßfilmchen noch zu bieten hat. So schön das klingt, nun sind nicht alle Eltern von den digitalen Welten so begeistert wie die Berliner Autoren, die selbst einen erfolgreichen Blog betreiben und offenkundig Spaß daran haben, mit ihren Söhnen Filme fürs Netz zu drehen oder am Wochenende gemeinsam an der Konsole zu spielen. Was aber auch weniger computeraffine Eltern aus dem Buch mitnehmen können, ist der Aufruf zur Neugierde, zur Anteilnahme.
Wichtig ist einfach immer und auch im Austausch mit den Kindern zu gucken, was machst du denn da gerade? Es kann ja auch sein, dass er komponiert oder dass die Tochter gerade ein Buch schreibt.
Es kann aber auch sein, dass er oder sie gerade Pornos guckt oder versehentlich ein teures Abo anklickt. Wie Eltern mit solchen Fallen des Netzes umgehen und wie sie mit ihren Kindern regeln können, wie viel Zeit sie vor dem Bildschirm verbringen, dazu gibt das Buch einige nützliche Tipps. Dass jede Regelung an Grenzen stößt, gestehen sie sympathischerweise ein, und dass digitale Erziehung manchmal eine Gratwanderung ist zwischen Toleranz und Kapitulation vor den realen Verhältnissen. Das Buch bietet keine Musterlösungen, und auch wenn es viele Fragen offen lässt, es überzeugt als humorvolles Plädoyer für den Dialog und für Pragmatik statt Panik im Umgang mit dem Netz. Und es gibt einen lebensnahen Einblick in den Alltag von Eltern, die kaum Schritt halten können mit der digitalen Welt, in der ihre Kinder leben.
Netzgemüse – Aufzucht und Pflege der Generation Internet. Das Buch von Tanja und Johnny Häusler ist bei Goldmann erschienen. La Ville Rebelle, so nennt sich Marseille auch gern, Frankreichs zweitgrößte Metropole, hat traditionell Mühe mit einer von Paris bestimmten Politik und nicht alle dort haben Lust auf Hochglanzveranstaltungen, die mit der Realität wenig zu tun haben. Gegen Marseille als Kulturhauptstadt 2012 regt sich bereits Widerstand. Künstler gehen nun in die Offensive und veranstalten ein Off-Festival, eine Gegenveranstaltung. Die beginnt just einen Tag vor der offiziellen Eröffnung am kommenden Freitag. Werner Bloch hat sich in Marseille umgehört.
Das gab es noch nie. Eine Art Gegenhymne zum Projekt Europäische Kulturhauptstadt. Ein Protestsong der besonderen Art. Kulturhauptstadt, ja, aber mit authentischer Kultur hat das nichts zu tun. So singen sie. Und während das Video läuft, sieht man die neu entstandenen Prachtgebäude von Marseille schon einmal in Flammen aufgehen. Die Stimmung ist schlecht unter den Kulturschaffenden. Es grummelt in Marseille. Der Autor und Journalist Mika Biermann, der seit 30 Jahren in Marseille lebt und über die Kunstszene schreibt:
Die Künstler in Marseille, die ich kenne, und ich kenne einige, sind völlig mürrisch, böse, nicht zufrieden, überhaupt nicht happy. Da werden Projekte nicht ausgeschrieben, sondern dann sitzen die Marseiller Künstler hier und sagen, ja und ich. Das ist ein großes Missverständnis. Dazu ist ja 2013 auch nicht gemacht.
Massets Künstler fühlen sich übergangen. Und selbst Künstler, die mitmachen dürfen bei Massé 2013, wie Gilles Desplanques, sind alles andere als zufrieden.
Die Regierung tut nichts für die Kultur. Sie tötet die Kultur. Massé und die Kultur, das ist ein Riesenproblem. Wenn, dann besinnt man sich auf die sogenannte Tradition. Pagnol, Van Gogh, die Krippenfiguren aus der Provence. Es fehlt ein großes Museum zur Gegenwartskunst. Jetzt will man im Rahmen der Kulturhauptstadt ein Museum eröffnen. Aber das ist viel zu wenig. In Marseille leben 1 Million Einwohner, die die Kultur im Mittelmeerraum mitgeprägt haben und die im Verhältnis dazu völlig unterrepräsentiert sind.
Doch es geht um mehr. Das Herz, der Charakter der provenzalischen Metropole steht auf dem Spiel, sagen die Kritiker. Marseille eigne sich nicht zu prestigeträchtigen Hochglanzveranstaltungen. Die alte Hafenstadt, das einstige Tor zur arabischen Welt, Marseille ist die Stadt der Gegensätze, der Widersprüche. Eine rätselhafte Metropole, die selbst nicht genau weiß, was sie will, sagt die Künstlerin Anne-Valérie Gasque.
Il y a toujours quelque chose de suspect dans la réussite quand on est Marseillais.
Erfolg hat für die Einwohner von Marseille immer etwas Anrüchiges, Suspektes. Marseille will immer Dritter werden, nicht Erster. Wenn der Fußballclub Olympique Marseille französischer Meister wird, dann fragt man sich hier, wieso eigentlich? Sollten wir nicht Dritter sein? Die Menschen hier wollen niemals im Rampenlicht stehen. Ihnen ist es lieber, wenn man sie unterschätzt.
Trotz der schlechten Arbeitsbedingungen, trotz der mangelnden politischen und finanziellen Unterstützung, für viele Kulturschaffende heißt es jetzt erst recht. Sie gehen in die Offensive, organisieren sogar ein Off-Festival, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte einer europäischen Kulturhauptstadt. Jeder soll mitmachen können bei diesem Festival des Antikonformismus. Da ist zum Beispiel die Aktion »Die Kultur bereitet uns Kopfschmerzen«. Jedermann kann ein 10-sekündiges Video einschicken, in dem er mit seiner Mimik einen Kommentar zur Lage abgibt. 10 Sekunden, in denen die Kamera nur auf das Gesicht hält. Doch während die Gehälter der Top-Kulturmanager in 3 Jahren um 17% gestiegen sind, bekommen die Künstler immer weniger. Die Organisation der Europäischen Kulturstadt streicht 30% des Budgets für sich selbst ein. Für Werbung und Kommunikation, heißt es. Doch die Werbung läuft schlecht. Und die Künstler sollen zunächst mal nur 1/6 des vorgesehenen Kulturbudgets bekommen. Skandalös wenig.
Der Beitrag von Werner Bloch über die rebellische Kulturhauptstadt Marseille. Und eine Romanze, nicht von ungefähr, um 8:09 hier und heute auf SRF 2 Kultur. Für uns nämlich öffnen Schweizer Schriftstellerinnen, Maler, Filmemacherinnen und Regisseure ihr Herz. Sie schreiben Liebesbriefe an andere Künstlerinnen und Künstler, die ihnen viel bedeuten. Eine sentimentale Reihe. Heute schreibt die Dirigentin Graziella Contratto an Johannes Brahms. Es liest Susanne Abelein.
Verehrter Herr Johannes Brahms, Tonschöpfer und Frauenversteher. Sie haben vor über 150 Jahren 4 Gesänge, Opus 17, für 3-stimmigen Frauenchor mit Begleitung von 2 Hörnern und Harfe komponiert. Dafür liebe ich Sie. Ich möchte mit Ihnen zusammen sein. Aber das ist aus gewissen Gründen nur bedingt möglich. Obwohl Sie Ihr Leben lang keine feste offizielle Bindung eingegangen sind, nie verheiratet waren, auch nicht zum Schein, möchte man beim Anhören des ersten der 4 Lieder meinen, Sie verstünden auf geradezu abgründige Weise das Wesen der Frau. Oder müsste ich anders fragen, eben gerade weil Sie die Frauen verstanden haben, hüteten Sie sich vor einer Eheschließung? Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen kurz schildere, weshalb ich Sie liebe. Sie eröffnen das Chorlied mit 2 aufsteigenden Quarten im Horn, dann hört man eine erste Harfengeste wie ein Rauschen mit Krinolinspitzen, eine Frau schaut Caspar David Friedrich ähnlich aus dem Fenster in eine terzenlose Landschaft. Quarten bedeuten für mich archaisch, voreuropäisch. Horn bedeutet aus Erz gegossenes Metall, der Ruf, ein Naturlaut aus der Erde. Harfe bedeutet, etwas wird berührt und verflüchtigt sich gegen oben. Verstehen Sie? In den ersten vier Takten komponieren sie, dass Frauen zwischen irdisch und überirdisch frei schwingen möchten. Dass man sie zwar antippen, aber nicht anschieben sollte. Dass sie einen Raum möchten, aber keine Eckwerte. Dafür liebe ich sie. Doch gehen wir weiter im Gesang. Das Archaische des Quartenklangs kippt ab Takt 5 um in einen Septimenakkord. Dieser Akkord meint hier wohl, gebet Acht, eine Falltür geht auf, wir schauen hinab in die Untiefen der Natur. Sie und wir Frauen wissen, dass nur Paare, die die Abgründe des anderen kennen, ertragen und annehmen, wirklich zusammen sein können. Wer verliebt ist, sieht nur das obere, flirrende, vom Dunklen Unversehrte. Sie, verehrter Herr Brahms, haben seit Ihrer Jugend, als Sie in Hafenkneipen mit Ihrem Vater für Prostituierte und Matrosen zum Tanz aufspielten, beides kennengelernt. Die liebende Mutter zu Hause und die Verführerinnen bei der Arbeit. Doch gehen wir weiter im Gesang. Horn- und Harfenlinien verschlingen sich. Im Horn Vorhalte, in der Harfe die stützenden Harmonien, beide ziehen sich gegenseitig zum magischen Moment hin, der jetzt eintritt. Die drei Frauenstimmen setzen ein. G, B und C. Die drei Horntöne des Beginns erklingen nun zusammen im Gesang. Und die mittlere der drei erliegt beim zweiten Klang gleichsam der Schwerkraft und bringt eine Mollterz. Ich liebe sie. Die Gesangsmelodie schwelgt, schwingt aus und bleibt doch harmonisch der Einleitung verbunden. Die Harfe umrauscht das Trio, gibt Halt, begleitet. Stellen sich Frauen nicht so den idealen Tausch von Gesten, Bewegungen, Regungen zwischen Liebenden vor? Sie, ein Komponist, ein notorischer Junggeselle und Zigarrenraucher, der jahrzehntelang ein seltsames Verhältnis zur Witwe seines Förderers Robert Schumann unterhält, fängt genau diese sensible weibliche Maßeinheit ein und veredelt sie ohne billige musikalische Anmache. Ich liebe sie. Ich möchte gerne mit ihnen zusammen sein. Die beiden Hörner, die Harfe, drei Stimmen. Ein sehnlicher Wunsch bleibt. Würden Sie vielleicht die Tonsilben meines Namens für Ihre nächste Komposition verwenden? G-A-C-E-A für Graziella? Zu Hause äußerlich im 21. Jahrhundert, innerlich ganz in Ihrer Nähe, um 1860. Graziella Contrato.
Jules Beck, so heißt die Hauptfigur im Buchtipp von Karin Salm.
Jules Beck ist 41 Jahre alt, als er sich etwas ganz Großes vornimmt. Er will die Alpen fotografieren, und zwar alle. 1866 war das ein absolutes Wahnsinnsprojekt. Die Alpen waren nicht mit Bergbahnen erschlossen, der Alpinismus steckte noch in den Kinderschuhen und die Kameras mit Stativen und Glasplatten waren höllisch schwer. Aber Jules Beck, der 1825 in Biel zur Welt kam und in Bern und Straßburg aufwuchs, muss unheilbar vom Höhenfieber gepackt worden sein. 24 Jahre lang klettert er in den Bergen, über kolossale Gletscher, ausgesetzte Grate und wilde Felsschründe hinauf auf Gipfel. Er positioniert seine Kamera auf unsicherem Terrain. Die Belichtungszeit ist viele Minuten lang und weil die schwere Kamera oft im Schnee einsinkt oder der Sturm am Stativ rüttelt, muss Jules Beck damit rechnen, dass die Aufnahmen misslingen. Doch Jules Beck ist ein meisterlicher Hochgebirgsfotograf. Er bringt großartige Aufnahmen mit ins Tal. Die Südwand des Eigers, das Schreckhorn, die Spitze des Mönchs. Für die Menschen im Tal und vor allem für die Städter sind das umwerfende Aufnahmen. Sie können plötzlich teilnehmen an einer völlig unbekannten Welt. Sie ist rau, voller Dramatik. Jules Beck nummeriert alle 1000 Negative und versieht sie akribisch mit der genauen Position der Kamera. Und tagebuchartig hält er mit Witz und einer großen Portion Selbstironie allerlei Details fest.
Temperatur, Aussicht und sonstige Beschaffenheit des Himmels und der Erde ließen nichts zu wünschen übrig. Ich hatte alle Muße, mich dem grandiosen Schauspiel hinzugeben, während mein Stativ verräterischerweise tiefer in den Schnee sank und sich die Bilder leider drei- und vierfältig auf meine Platten zauberten.
Seinen ganzen Nachlass samt Notizen hat Jules Beck, der erste Schweizer Hochgebirgsfotograf, dem Alpinen Museum in Bern geschenkt. Diesen Schatz haben der ehemalige Museumsdirektor Urs Kneubühl und der Fotohistoriker Markus Schürpf gehoben und daraus ein wunderbares Buch gemacht. Schülbeck, der erste Schweizer Hochgebirgsfotograf, enthält Aufnahmen, die heute vielleicht noch umwerfender sind als vor 140 Jahren. Denn sie zeigen in aller Wucht eine alpine Landschaft vor der Verwüstung durch den Skitourismus.
Jules Beck, der erste Schweizer Hochgebirgsfotograf, erscheint im Verlag Scheidegger und Spiess.
Der deutsche Trickfilmpionier Gerhard Fieber ist tot. Er ist in der Nacht auf Sonntag 96-jährig gestorben. Fieber ließ unter anderem die ZDF-Mainzelmännchen lebendig werden. Die kurzen Trickfilmsequenzen mit den Mainzelmännchen dienten dem ZDF als Werbetrainer. Gerhard Fiebers Start als Produzent von Zeichentrickfilmen verdankte er Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels, der ihn zum Chefzeichner der 1941 gegründeten Deutsche Zeichenfilm machte. Später arbeitete Fieber für das ZDF und andere öffentlich-rechtliche Sender. Der US-amerikanische Schriftsteller Thomas Pynchon schreibt an einem neuen Buch. Das Werk werde «The Bleeding Edge», zu Deutsch etwa «Die blutende Flanke» heißen, berichtete die New York Times am Wochenende. Wann es erscheinen werde, sei noch unklar. Der 75-jährige Pynchon, der als äußerst scheu gilt und von dem nur wenige, teils Jahrzehnte alte Fotos existieren, wurde mit Büchern wie die Versteigerung von Nummer 49 oder Mason und Dixon zu einem der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Er wird immer wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt. Das Stück «Von den Beinen zu kurz» der Schweizer Nachwuchsdramatikerin Katja Brunner ist am Samstag im Schauspielhaus Hannover zum ersten Mal in Deutschland gezeigt worden. Für die Inszenierung gab es kräftigen Applaus. Im Stück der erst 21-jährigen Dramatikerin Katja Brunner geht es um sexuellen Missbrauch in der Familie. Das Stück wurde im April 2012 in Zürich am Theater Winkelwiese uraufgeführt. Katja Brunner studiert literarisches Schreiben in Bern und Berlin.
Die Wochenzeitung Der Spiegel nimmt heute ein neues Phänomen unter die Lupe: Tauschen und Teilen statt Kaufen. Sarah Herwig, Sie haben den Artikel gelesen.
Ja, Der Spiegel spricht von einem Trend, klein noch, aber interessant. Es wird wieder mehr getauscht oder geteilt statt gekauft, stellt er fest. Getauscht wird an Partys oder im Internet. Kleider als Tauschware sind da beliebt, aber die mehrheitlich jungen Leute tauschen und vor allem teilen auch anderes: Wohnraum, Autos, Gemeinschaftsgärten oder Werkzeuge. Auf Anklang trifft diese neue Form des Konsumierens, so der Spiegel, bei, Zitat, Menschen, die nicht viel übrig haben für Besitz und Status, die aber dennoch auf nichts, was die Konsumwelt zu bieten hat, verzichten wollen. Tauschen ist also eine Bewegung, die sozusagen den Spagat schafft zwischen hedonistischer und ökologischer Lebensweise. Tauschen und Teilen heißt also nicht, dass man verzichten muss. Der Trend hat bereits Forscher und Journalisten auf den Plan gerufen. Von Collaborative Consumption, also von kollaborativem Konsum, spricht eine US-amerikanische Trendforscherin, oder das amerikanische Magazin Times, das listet diese neue Konsumform auf einer Liste auf mit den 10 großen Ideen, die die Welt verändern werden. Übrigens ist diese neue Ökonomie des Teilens auch den Unternehmen nicht entgangen. Für die stellt der Trend nämlich eine Herausforderung dar. Das Baumarktunternehmen Obi in Deutschland zum Beispiel hat einen Verleihservice für Maschinen und Werkzeuge eingerichtet, in der Hoffnung, dass die Kunden dann wenigstens die Schrauben und Nägel bei ihnen kaufen würden.
Nicht ums Tauschen und Teilen, sondern um harte Währung geht es im Tagesanzeiger.
Ja, im Wirtschaftsteil spricht der Schweizer Bestsellerautor Martin Sutter über Geld und seinen Umgang damit. Martin Sutter ist ja der Autor der Business-Class-Kolumnen, in denen er die ich-bezogene und geldgierige Managerkaste aufs Korn nimmt. Und in dem Interview gibt er nun offen und ehrlich zu, wie auch ihn der Wunsch nach Geld damals als 20-Jähriger antrieb und ihn in die Werbebranche einsteigen ließ, wo schnelles Geld in Aussicht war. Damit aufhören war dann übrigens gar nicht so einfach, erinnert sich der Autor, Zitat, ich versuchte öfter aufzugeben und erlag immer wieder dem Lockruf des Geldes.
Sekunden Wissen. guten Katholiken, also regelmäßigen Messeteilnehmenden, wird es über die Jahre aufgefallen sein. In diesen Wochen dominiert in ihrer Kirche die Farbe Weiß. Auch heute und noch die ganze kommende Woche. Die liturgischen Farben an Kanzel und Altar zeigen an, was gerade dran ist im Kirchenjahr. Und das ist derzeit eben noch Weihnachten mit Weiß. Zwar pflegen auch Lutheraner und evangelisch Unierte die liturgischen Farben, sie haben das Weiß aber jetzt schon weggepackt. Denn Weihnachten hört im evangelischen Kirchenjahr leider schon am 6. Januar auf. Aufmerksamen Katholiken mag ferner aufgefallen sein, dass die Weihnachtsdeko in vielen ihrer Kirchen noch bis zum 2. Februar steht. Das liegt nicht an der Faulheit eines Sigristen, sondern an dessen Traditionsbewusstsein. Denn bis zur Reform im Zweiten Vatikanischen Konzil ging der römisch-katholische Weihnachtsfestkreis ganz offiziell bis 2. Februar. Erst dann wechselte an Altar und Kanzel die Farbe. Aus Weiß wurde Grün. Aber warum? Was ist los am 2. Februar? Mariä Lichtmess ist los. Dieser Name verschleiert den eigentlichen Zweck des Tages, nämlich Mariens Reinigung in der Mikwe. Wie streng orthodoxe Jüdinnen es noch heute tun, tauchte auch Maria 40 Tage nach der Geburt ihres Sohnes dreimal im Ritualbad Mikwe unter. Damit wurde sie rituell wieder rein, durfte Tempel oder Synagoge besuchen und ehelicher Verkehr war auch wieder erlaubt. Die Geburt und die Nachsorge der Geburt sind damit abgeschlossen. Folgerichtig endete am 2. Februar der Weihnachtsfestkreis. Im Brauchtum und im Herzen vieler hat sich dieses Datum einfach gehalten.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.